Was tun? Was können wir also tun? Ein neurobiologisches Buch über die Notwendigkeit des Miteinanders erlaubt kaum mehr als ein paar Zeilen darüber, was nötig sein könnte, um das frühe Miteinander in Krippe, Kita, Schule und Jugendhilfe zu verbessern. Deshalb folgen nun lediglich ein paar Denkanstöße. Schauen wir zunächst auf die Situation in der frühen Kinderbetreuung, auf die Krippen und Kitas. In dem gerade zitierten Artikel der Zeit schlagen Kita-Mitarbeitende eine ganze Reihe von Maßnahmen vor, um den misslichen Bedingungen für Kinder und Personal entgegenzuwirken. Mehr Personal. Das bekomme man aber nur, da sind sich die meisten einig, wenn man den Beruf deutlich attraktiver macht. Kleinere Gruppen, höheres Gehalt und flexible Arbeitszeiten würden dabei helfen. Allerdings, so wird befürchtet, fehle möglicherweise das Problembewusstsein in Politik und Gesellschaft. Die Erziehenden fordern, dass wir frühkindliche Bildung und Pädagogik als Präventivleistung ernst nehmen, um so längerfristige gesellschaftliche Probleme zu vermeiden. Nachvollziehbar ist die Forderung nach mehr Personal sicherlich. Ob die Forderung allerdings als Einzelmaßnahme umgesetzt werden kann, ist zweifelhaft. Selbst dann, wenn viele Millionen für die personelle Aufstockung in den Krippen bereitgehalten würden, wäre fraglich, ob es ausreichend Interessenten gibt, bei dem niedrigen Gehalt und den problematischen Arbeitsbedingungen. Eine Verbesserung letztgenannter Hemmnisse wäre sicherlich langfristig notwendig. Ein weiterer Weg wurde von einer der befragten Erzieherinnen angedeutet. Eine Verlängerung der Elternzeit. Ob eine bezahlte Elternzeit von 3 Jahren theoretisch umsetzbar wäre, kann ich als Neurowissenschaftlerin nicht beurteilen. Vielleicht müssen wir auch nicht den Staat in die Alleinverantwortung nehmen. Viel Potenzial dürfte auch in den Unternehmen liegen. Vielleicht wird der Fachkräftemangel früher oder später auch Unternehmen motivieren, mehr in die Kinderbetreuung zu investieren, betriebseigene Krippen und Kitas so auszustatten, dass Eltern ihre Kinder gern dorthin geben und Vertrauen darin haben, dass sie gut versorgt sind. Vielleicht werden sich auch kleinere Unternehmen zusammenschließen, um gemeinsam Krippen und Kitas zu finanzieren, um über diese Maßnahme den Fachkräftepool Eltern zu gewinnen. Wettbewerbsvorteil, Fokus auf das Miteinander. Aber auch uns Eltern können die Erkenntnisse über die Auswirkungen der Betreuung Denkanstöße geben. Können wir unzureichende Bedingungen in der frühen außerhäuslichen Betreuung hinnehmen? Müssen wir dies gar tun, weil wir beispielsweise alleinerziehend sind? Oder gehören wir zu den Familien, für die ein längeres Zuhausebleiben eines Elternteils prinzipiell möglich wäre, die finanziellen Einschränkungen irgendwie zu verkraften wären? Gegenwärtig steht frühe Krippenbetreuung hoch im Kurs. Das Deutsche Jugendinstitut fasst in seinem Kinderbetreuungsreport 2022 zusammen: Bundesweit äußerten 60% der Eltern von Einjährigen und 77% der Eltern von Zweijährigen einen Betreuungsbedarf für ihr Kind. Kayet et al. 2023, Seite 16. Aus erwähnten finanziellen Gründen oder auch aus Überzeugung oder beidem. Die Unterbringung der Allerkleinsten in Krippen mit unzureichenden Betreuungsschlüsseln und verständlicherweise völlig gestressten Erziehenden ist aus Sicht der Kinder keine gute Lösung. Kleine Kinder brauchen rund um die Uhr einfühlsame und zuverlässig verfügbare Bezugspersonen, wenn sie sich gut entwickeln sollen. Wir reden es uns gerne schön. In der Psychologie spricht man von kognitiver Dissonanzreduktion. Wir sagen uns, aber die frühe Betreuung ist doch gut für die Allerkleinsten, schließlich brauchen sie das Spiel mit Gleichaltrigen, um soziale Kompetenz zu entwickeln. Im Februar 2024 hieß es in einem Artikel des Online-Auftritts eines Frauenmagazins, dass diverse Studien zeigten, dass Kinder, die bereits mit 1 Jahr mit dem Kindergarten starten, durchaus davon profitierten. Ihre Sprachentwicklung, die Motorik und soziale Kompetenzen würden beim gemeinsamen Spiel mit anderen Kindern schneller wachsen. Sie seien daher zukünftig durchschnittlich besser in der Schule und würden weniger Auffälligkeiten in Bezug auf psychische Erkrankungen zeigen. Da ich selbst nur Studien kenne, in denen das Gegenteil gezeigt wurde, habe ich meine tief verankerte Abneigung gegenüber Erbsenzählerei jeglicher Art für einen kleinen Moment in den Wind geschlagen und in der Redaktion nachgefragt, um welche Studien es sich handelt. Ich erhielt eine Liste, aber mit keiner dieser Studien wurde die entsprechende Aussage belegt. Im Detail. Mir wurde beispielsweise eine Studie genannt, in der es darum ging, dass der frühe Kita-Besuch die Prävalenz von Atemwegs- und Infektionskrankheiten und die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen erhöhe, insbesondere bei Kindern aus benachteiligten Gebieten. Außerdem erhielt ich den Link zu einem Artikel, dessen Kernaussage lautet: Forschungen, die bestätigen, dass Kinder, die einer frühen, umfassenden Tagesbetreuung ausgesetzt sind, ein Risiko für sozial-emotionale und verhaltensbezogene Probleme haben, müssen ernst genommen werden. Und in dem thematisiert wird, dass lediglich diejenigen Kinder positiv durch die frühe Betreuung beeinflusst werden, die in Armut und unsicheren häuslichen Verhältnissen aufwachsen. In einer weiteren zitierten Studie wurde gefunden, dass Kinder, die in der frühen Kita-Betreuung eine hohe Qualität erleben, bessere Leistungen und weniger externalisierende Störungen haben als Kinder, deren frühe Kita-Betreuung von schlechter Qualität ist. Außerdem ein Befund dieser Studie: Wenn Kinder besonders viele Stunden in der außerhäuslichen Betreuung sind, dann neigen sie zu höherer Risikobereitschaft und Impulsivität im Alter von 15 Jahren. Die Redaktion änderte den Artikel. Viele weitere sind aber noch immer online und werden von Eltern gelesen. Eltern, die sich beispielsweise an die Gesellschaft für frühkindliche Bindung wenden und dort verunsichert nachfragen, weil sie die Informationslage eigentlich anders verstanden hatten. Oder auch von Eltern, die eigentlich gerne etwas länger zu Hause bleiben würden, aber glauben, sie würden ihrem Kind mit der frühen Betreuung etwas Gutes tun. Die frühe Krippenbetreuung ist oft nötig und sinnvoll, sie ist jedoch gegenüber der elterlichen Betreuung nicht vorteilhaft. Zumindest dann nicht, wenn die Eltern in guter psychischer Verfassung sind. Dennoch muss sie nicht schlecht sein, wenn Kinder mit ihren Erziehenden eine sichere Bindung aufbauen, ein promptes und einfühlsames Eingehen auf ihre Bedürfnisse und eine zuverlässige, regelmäßige Verfügbarkeit dieser Person erfahren. Wenn die Qualität stimmt, dann ist alles gut. Nur meist stimmt sie nicht. Wir sollten aufhören, uns schön zu reden, was nicht zusammenpasst, und über Lösungen reden, die für alle passen. Für die Kinder, die ein Recht auf angemessene frühe Entwicklungsbedingungen haben, für Frauen, die nicht mehr auf ihre Mutterrolle reduziert werden wollen, und für Väter, die, Gott sei Dank, inzwischen festgestellt haben, wie schön es sein kann, mehr in die frühe Betreuung eingebunden zu sein. Wir sollten aufhören mit Grabenkämpfen über Glucken und Rabenmütter und stattdessen zielorientiert nach passenden Lösungen suchen. In meinem Buch »Die erste Bindung« bin ich im letzten Kapitel ausführlich auf diesen Diskurs eingegangen und habe versucht, einige Denkanstöße zu geben. Es geht um flexible Lebensmodelle, Lücken im Lebenslauf, spätere Karrieren, zu Hause bleiben, alles ist gut. Um Toleranz, Grabenkämpfe behindern Problemlösung, um die Wertschätzung von Fürsorge, stolz sein auf Zeiten der Fürsorge und um die Väter, auch ihre Fürsorge verdient Wertschätzung und wie, und um den Beruf der Erziehenden, ihr braucht ein besseres Gehalt und ebenfalls Wertschätzung. Fazit: Würden die verschiedenen Lebensmodelle gleichberechtigt unterstützt werden und die Diskussionen über deren Berechtigung aufhören, könnten vielleicht auch beständigere politische Lösungen realisiert und gemeinsam eine bessere Betreuung der Kinder erreicht werden. Strüber, 2024, Seite 314. Stichwort Lücken im Lebenslauf. Da fällt mir ein, dass ich auf meine eigene Vita zurückkommen wollte. Ich habe das mit der Doktorarbeit um ein paar Jahre nach hinten verschoben. Insgesamt wurden es mehr als 6 Jahre, worüber ich heute sehr glücklich bin. Auch wenn es finanziell nicht immer einfach war. Bleibt noch die Schule. Welche Impulse bieten sich an, um auch dort über eine Verbesserung des Miteinanders die kindliche Entwicklung zu fördern? Zunächst ist es wichtig, nicht zu vergessen, dass kindliche Fähigkeiten wie die zu Beginn des Kapitels beschriebenen aufeinander aufbauen. Wenn Kinder sich gut regulieren können und Soft Skills entwickelt haben, wenn sie also kooperationsfähig, geduldig, motiviert und frustrationstolerant sind, dann können sie auch gut von den Lehrinhalten profitieren. Die Soft Skills ermöglichen dem Kind ein effizientes und nachhaltiges Lernen. Sie sind entscheidend für seinen schulischen Erfolg. Wenn Kinder Defizite in diesen Bereichen haben, dann wäre es wichtig, dass sie die Erfahrungen, die sie brauchen, um die Fähigkeiten zu entwickeln, nachholen. Wenn also Grundschulkinder ständig abgelenkt sind, nicht stillsitzen können, ihre Frustration nicht im Griff haben, ihren Fokus nicht auf den Lernstoff ausrichten können, wenn ihre Gehirne so laut nach Spiel, Bewegung und Draußensein rufen, dass sie keine Informationen mehr aufnehmen können, dann können sie auch nachträglich noch lernen, sich selbst zu regulieren und diese Soft Skills zu entwickeln. Das ist selbstverständlich nicht einfach und dauert umso länger, je später begonnen wird. Aber es ist möglich. Dafür benötigen Kinder das Miteinander mit für sie verfügbaren und koregulierenden Bezugspersonen und das unbeschwerte und selbstbestimmte Spiel mit Gleichaltrigen. Wenn sie diese Erfahrungen machen, dann lernt das Gehirn, die eigenen Gefühle der Situation anzupassen und auch die eigenen Bedürfnisse aufzuschieben. Es lernt, sich in andere hineinzuversetzen. Es lernt, geduldig zu sein, Kompromisse zu schließen und zu kooperieren. Wenn Kinder darin unterstützt werden sollen, diese grundlegenden Voraussetzungen für das Lernen zu erwerben, dann benötigen sie andere Bedingungen für den Erwerb von Lehrinhalten als Kinder, die bereits Gelegenheit zur Ausbildung von Soft Skills hatten. Aus welchen Gründen auch immer Kinder hier Defizite entwickelt haben, ob sie unter den Bedingungen der Pandemie gelitten haben, ob ihre Eltern psychisch erkrankt sind oder ob sie infolge von Kriegserfahrungen und Flucht traumatisiert sind, sie benötigen mehr Unterstützung, können nicht einfach mitlaufen. Sie brauchen mehr Nähe und Lehrinhalte, die eine Förderung der Soft Skills ermöglichen. Viele Pädagogen wissen dies, können ihr Wissen im Alltag jedoch nicht umsetzen, kommen in ihren Klassen mit ihrem Stoff nicht voran. Zu viele Kinder sind aus verschiedenen Gründen nicht aufnahmefähig. Kinder und auch Pädagogen würden profitieren, wenn das Wissen darum, dass es die emotionalen und sozialen Bedürfnisse der Kinder sind, die das kognitive Lernen voranbringen, auch in den Fokus der Politik geraten würde. Wenn das inzwischen etablierte Wissen über den Vorteil kleinerer Gruppen und des interaktiven Unterrichts umgesetzt würde und Kinder bessere und individuellere Lernumgebungen vorfänden, dann könnten die Kinder auch in ihrer kognitiven Entwicklung besser vorankommen. Für eine Übersicht siehe Strüber 2021. Wir wollen unabhängig von der Art der Betreuung noch einmal auf Nähe und Berührungen schauen. Eben ging es darum, dass Kinder in der frühen Kita-Betreuung häufig einen Anstieg ihrer Stresshormone aufweisen. Sie sind gestresst. Und was machen Kinder, wenn sie gestresst sind? Sie suchen Nähe. Gut, einige suchen die Nähe auch in Form wilden Raufens. Viele haben aber einen inneren Antrieb, ihr gestresstes Inneres über eine Umarmung oder einen Moment auf dem Schoß zu beruhigen. Kinder suchen sich eine Quelle der Oxytocin-Freisetzung. Der Umstand, dass sie Nähe suchen, bedeutet, dass sie diese gerade brauchen. Genauso wie Kinder nach Nahrung verlangen, wenn ihr Körper Nahrung braucht, verlangen Kinder nach Nähe, wenn ihr Körper die stresshemmende Wirkung des Miteinanders braucht. Eigentlich ein sinnvolles Vorgehen des kindlichen Gehirns. Voraussetzung? Den Bedürfnissen wird stattgegeben. Würde Kindern in der Kita die Nahrung verwehrt werden, wenn sie Hunger haben, wäre der Aufschrei groß. Das ist im Hinblick auf das Bedürfnis nach Nähe scheinbar nicht so. Kinder brauchen diese Nähe aber. Sie benötigen sie in der Krippe und in der Kita. Und, wenn die innere Not besonders groß ist, auch in der Schule. Und wenn sie kein Zuhause haben, in dem sie berührt werden, wenn sie deshalb in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht sind, dann gilt dies umso mehr. Vorlesen auf dem Schoß des Erziehers oder Betreuers, kuscheln auf dem Arm der Erzieherin. Kinder suchen oft auch in den Einrichtungen die Nähe der Erziehenden. Erhalten sie diese Nähe, dürfte sich dies positiv auf die kindliche Entwicklung auswirken. Die Begründung für unsere gegenwärtige Zurückhaltung im Hinblick auf Berührungen liegt, wie zuvor beschrieben, in der Sorge vor sexuellen Übergriffen. Selbstverständlich müssen diese verhindert werden. Doch sollte deren Abwehr nicht die Erfüllung des natürlichen menschlichen Bedürfnisses nach Nähe und Berührungen beeinträchtigen? Das wäre etwa so, als würden wir unsere Kinder in den Einrichtungen hungern lassen, ihnen das Essen verwehren, weil schon einmal etwas Verdorbenes darunter war. Wollen wir also die kindliche Entwicklung unterstützen, dann sollten wir zurückrudern und Berührungen wieder zulassen. Gleichzeitig aber die Kinder darin bestärken, Nein zu sagen, wenn sie diese nicht möchten.